Hallo und herzlich willkommen zum großen Sommervorgespräch, die gemütliche Plauschrunde. Ich bin im Urlaub, ich befinde mich in Dänemark. Wenn ich mich umschaue, dann sehe ich das Meer tatsächlich. Das ist ein sehr malerischer Ort hier im schönen Lohals in Langeland. Und trotz alledem, denn das Internet macht es möglich, sitzt auf der anderen Seite im mindestens genauso schönen Hannover Erik Blache.
Hallo, ich grüße Sie. 12 points go to Denmark.
Greetings from Denmark.
Greetings from Hanover.
Lena, amazing job.
Sorry, it didn't work out a second time.
Take My Stranger, immer noch mega Song, aber meine Meinung. Na gut, wir haben einiges mitgebracht. Lena hat leider nicht released in der Zeit, aber wir haben jetzt ein bisschen was gesammelt an tollen Alben, an tollen Musik-Meta-Themen und auch an Festival-Erfahrungen, die wir jetzt in einer wahrscheinlich sehr langen, aber auch sehr gemütlichen Sommerfolge hier besprechen werden. Ja. Unter anderem Tyler, the Creator, White Leg.
Ja.
Das sind für mich schon zwei Argumente, um einfach dran zu bleiben die ganze Folge, aber es gab noch mehr.
Ja.
Ich habe zum Beispiel noch Jack Boys 2 gehört. Mit vielen Fragezeichen dahinter.
Ja.
Und Ian Miles EP mit weniger Fragezeichen dahinter. Ich habe mich an ganz kurz reingetaucht in die Welt von Bushido und mir gedacht, mein Gott, den Schuh ziehe ich mir nicht mehr an.
Die Auflistung wird immer crazier.
Ja, wirklich. Es geht nur noch bergauf quasi. Ja, es passiert noch ganz, ganz viel. Hast du noch geilen Stuff?
Ich habe noch zwei, zu denen, die du schon genannt hast, noch zwei potenzielle Alben des Jahres dabei mit Alfredo 2 von Freddie Gibbs und Alchemist. Insane Follow-up zum ersten Album und das Clips-Album Let God Sort Them Out. Clips sind zurück mit Pharrell Williams an den Decks. und das Justin Bieber-Album Swag habe ich noch gehört.
Swag.
Und auch das neue Loyal Kana-Album Hopefully. Ja. Und vielleicht reden wir auch noch ein bisschen drüber, dass der gute Time total crash-out gegangen ist auf Insta und so ein bisschen die Musikindustrie aufwirbelt. Das sind doch geile Themen.
Ja, generell Musikindustrie habe ich auch einiges dabei. Ich hatte nämlich in diesen RIN-Podcast reingehört. Da ist es nicht offiziell der RIN-Podcast, der ist bestimmt anders, aber das ein oder andere Reel wird da einem ja immer mal wieder reingespült und da ging es auch um Industry Plans und das ist ja auch ein Begriff, den wir ab und zu verwenden. Deswegen dachte ich, fände ich das ganz spannend, da mal drüber zu sprechen. Generell, wenn wir auch beim Justin Bieber-Album sind mit den ganzen Swag. Nee, nicht deshalb.
Der Mann ist ja wohl nun gar kein Industry-Plan. Der Mann ist die Industry.
So nämlich. Das Albumcover finde ich irgendwie so nichtssagend und irgendwie fand ich das als Thema mal ganz interessant, darüber zu sprechen. Genau, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit schönen Dingen an, oder? Sollen wir mit Tyler reingehen?
Ja, warum nicht?
Ja, war überraschend, ne?
Das war sehr überraschend.
Da war ich echt überrascht. Also ich war auch gar nicht so bereit, muss ich sagen. Finde ich eh immer ganz spannend. Also es gibt ja meistens nach den Tyler-Alben noch so ein Deluxe-Follow-up, was dann überraschend gute Tracks hat. Aber da ist dann die Herangehensweise irgendwie auch eine andere, weil man viel schon kennt und dann quasi so eine Erweiterung von dem bekommt, was man irgendwie auch erwartet oder irgendwie nochmal so einen neuen Aspekt bekommt. Also gerade beim letzten Call Me If You Get Lost Album, da waren ja richtig gute Sachen bei und nochmal so ein zusammenfassender Track über seine ganze Diskografie und sowas, also da waren viele Aspekte, die Dogtooth auch mega gut, also viele Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben und das hätte ich jetzt hier auch erwartet, weil das gibt bestimmt noch Aspekte, die nicht komplett auserzählt waren und vielleicht noch so den ein oder anderen Storyteller, weil damit verbinde ich jetzt das letzte Album, was wir auch besprochen haben, sehr. Jetzt kommt aber was völlig anderes mit Don't Tap the Glass. Ein Album, was irgendwie so ein bisschen lass los, tanz mal, beweg dich einfach zu dem, fühl das vor allem, was ja dann doch nochmal eine ganz schöne Diskrepanz ist zu dem Chromocopia-Album, wo es ja dann um inhaltliche Sachen eher ging. Und dann kam das, war ja relativ kurz vorher angekündigt, also wie so Tage vorher, wo ich dann dachte, da schau her, da höre ich mal rein. Ja. Dann habe ich es gehört. Und ehrlich gesagt, so schnell wie das kam, so schnell war das bei mir auch vergessen fast schon, weil ich fand es gut. Also ich finde es wirklich, sind gute Songs drauf. Und die generelle Stimmung ist halt ein bisschen das, was man von Tyler kennt, was er auch schon auch öfter jetzt hat durchblitzen lassen. Vor allem auf Call Me If You Get Lost, finde ich, gibt es so Momente, die halt auch so dieses Tanzbare, was ich auch nur so relativ unterschreiben würde, das jetzt so, es ist vielleicht vibebar, aber nicht unbedingt tanzbar. Und trotzdem habe ich damit Spaß, aber es lässt mich auch echt kalt. Also ich habe es jetzt 2-3 Mal gehört und dann dachte ich mir auch so, ja, passt, ist schon okay. Ja. Das war so mein Status aktuell. Wie sieht es bei dir aus?
Ähnlich. Also ich habe auch dieses, es war ja nicht dran vorbeizukommen, die um die Kampagne, was ich wieder auch genial finde. Also mit da so in den letzten Ausläufen der Chromacopia-Tour dann so eine neue Figur da aufzustellen und so einen neuen Charakter einzuführen und so. Das ist alles wieder geil. Müssen wir nicht reden drüber, dass er auch bei nicht konzeptigen Alben das so mit so einem Konzept versieht dann auch wieder. Das finde ich geil. Und auch so Listening/Dance-Party in irgendeiner Lodge in L.A., wo es nur 100 Tickets für gibt oder so. Mhm. Finde ich alles rund. Das Album selber habe ich also erstmal gehört, einfach um so, weil er auch so war, ja, es ist so ein Body-Movement 2000er, einfach sturdy gehen. Und dann war ich so, okay, in welchem Setting bin ich denn mal so am crazy gehen und durch die Wohnung tanzen, also Wäsche machen und sowas und so Haushaltsstuff machen. Und da war das auch ein geiler Vibe. Und dann bin ich dann auch so rumschlawinert und war so, ja, da sind auch wieder so geile Produktionen drauf und es geht halt einfach nur nach vorne. Aber dann finde ich mich tatsächlich, das ist jetzt auch wieder ein Me-Problem, aber in ganz wenigen Settings wieder, wo ich jetzt Bock auf dieses Album habe. Also obwohl es so eine lockere Zwischennummer ist, würde ich jetzt so auf meinen Chill-Grind, würde ich jetzt eher so ein Call Me If You Get Lost oder also sowas eher in der Rotation haben als dieses Album. Und ich habe es auch so versucht zum Kochen oder so zum Beispiel zu hören. Und dafür ist es dann aber auch zu anstrengend. Also zu einfach nur gehend so. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, ich finde es auf einer geilen, ich liebe einfach, wenn dieser Mann loslässt und freidreht und sich Sachen von der Seele rappt, finde ich es geil. Und ich habe auch gerade so der Doppel, also quasi der Titeltrack, wo dann auch dieser Tweak-In kommt am Ende. Das ist, glaube ich, mein Highlight so von dem ganzen Ding. Aber sonst hat es mich auch nicht so crazy abgeholt. Also ich finde den Einstieg geil, auch so mit Big Poe und dass er Pharrell wieder als Skateboard-P und rappenden Dude zurückgeholt hat. Also so grimy rappenden Dude. Also ich habe ihn erst auch gar nicht erkannt. So, das fand ich schon so einen geilen Opener und so ein geiles Gefühl. Und das auch erst so ohne Feature-Liste wieder zu veröffentlichen und so. Aber es hat auch wenig langanhaltenden Effekt. Also ich glaube, ich werde da jetzt Ende des Jahres, glaube ich, nicht mehr so viel drüber nachdenken. Aber finde halt genau für den Move, für den es sein sollte und hier nach diesem riesen Konzept-Ding wieder was rausballern, perfekt, aber ist jetzt, glaube ich, wird kein Faith-Album von mir.
Also ich fand I'll Take Care of You noch ganz gut. Mhm. Der ist mir noch so im Gedächtnis geblieben, aber der hat halt auch diesen leicht melancholischen Aspekt in dem Song. Und das ist halt jetzt was eigentlich gar nicht so stellvertretend ist für die anderen Songs. Und das, ich glaube, das ist halt einfach mehr den Tyler, den ich mag. Und deshalb ist es geil, aber nicht wirklich was für mich. Aber mein Sommer ist durchaus geprägt von einer Band, die ich auch auf dem Hurricane live gesehen habe, die ich auch dieses Jahr nochmal live sehen werde, und zwar Wet Leg.
Leoniden. Ah, sorry.
Fast. SDP. Habe ich nicht gesehen, die Hunde. Moisturizer. Moisturizer von Wet Leg ist tatsächlich mein Sommeralbum. Und das ist so geil zu sehen, wie gut das bei mir funktioniert, weil ich zwar wusste, dass ich das mögen werde, aber ich fand zum Beispiel CPR als Single ganz gut, aber nicht so, dass ich dachte, boah, krass, okay, das ist so game-changing. Und Catch These Fists fand ich auch geil, also ist auch, finde ich, noch der bessere Track.
Auf jeden Fall.
Aber da, man hat ja immer so Angst, wenn die ersten Singles cool sind, aber nicht ganz neu cool, dass das Album halt so, dass auf dem Album dann auch viele Filler noch drauf sind und dass so die prägenden Songs sind. Und wenn man mit denen nur so halb oder man geht mit denen mit, aber das ist jetzt nicht, dass man so richtig hyped ist in dem Moment, da hat man ein bisschen Angst. Und das war eine total unberechtigte Angst, weil dieses Album hat gefühlt maximal 2 Filler-Songs.
Okay.
Und ehrlich gesagt kann man die auch so ein bisschen an der Art der Produktion ablesen.
Mhm.
Denn die 2 Tracks mit der Bassistin zusammen, wo sie auch mitsingt, also der Pond-Song und Don't Speak, das sind für mich die Songs, die sind auch völlig in Ordnung, aber die geben dem Album relativ wenig. Vor allem der Pond-Song hat ja auch nochmal dieses I'm in love nochmal einfach, was ja auch schon bei CPR irgendwie ein wichtiger Aspekt ist. Aber der Rest von dem super harten Pillow Talk bis zu dem absolut dreamy perfekten Pokémon, und natürlich bin ich immer dabei, wenn es um Pokémon geht, bei Alben, da bin ich sofort dabei. You and Me at Home, was ein geiler Rausschmeißer, was ein wunderbar toller Song. Ja, Liquidize finde ich auch oh, liebe ich, ist, glaube ich, sogar einer meiner Favoriten. Der könnte fast schon ein bisschen untergehen auf dem Album, zwischen diesen zwei Singles. Also ich bin hin und weg. Ich höre das jeden Tag. Mhm. Ich fühle das auch in jedem Moment. Also jetzt nicht nur, weil hier Urlaubsstimmung ist, sondern auch selbst auf einer regnerischen Reise gibt mir das ein bisschen Energie. Ich finde das Cover geil. Ich finde dieses ganze, also ich höre die Kritik, dass es ja sehr plumpe Love-Songs im Endeffekt sind. Mhm. Fantano hat ja auch nur so eine mittelmäßige Wertung abgegeben. Hat auch gesagt, dass Pokémon der schlechteste Song ist. Und da sage ich ganz ehrlich, komm mal klar da drüben.
Der das Kollege.
Nee, aber ich finde es wirklich einfach ein schönes Album. Ich liebe dieses Cover, ich liebe die ganze Ästhetik und ich finde auch die Art und Weise, wie die Leadsängerin performt mittlerweile, im Vergleich zu den ersten Auftritten von dieser Band, das ist so crazy zu sehen, wie man von so einem ziemlich schüchternen Auftreten zu ich stretche meine Muscles und flexe hier rum und bewege mich in irgendwelchen Formen.
Ja.
Ganz crazy. Also das ist für mich so ein Wandel, der geht auf, weil musikalisch halt der Kern immer noch da ist, aber die schon noch neue Wege gehen. Diese ganze Band ist einfach geil. Diese drei Atzen im Hintergrund, wir haben auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Mega geil mit ihren Zettelhaaren, wie sie da an Gitarrenriffs arbeiten. Alles ist catchy von vorne bis hinten. Auch total schnelllebig mit 38 Minuten.
Ja.
Potenziell Album des Jahres. Zack, gesagt.
Krass. Hat er einfach gedroppt. Ja. Ich hab's auch.
Wie so oft.
Ich hab's auch. Die Truth muss gesagt werden. Ja, so ich habe es auch ein paar Mal gehört und bin total drin. Also ich finde es, ich merke, ich bin noch in der Phase, wo es ein bisschen wachsen muss. Einfach damit ich so sich so rauskristallisiert, was sind so die Highlights, was sind so die Songs, wie du auch gesagt hast, wo es so ein bisschen abflacht. Ich habe auch gemerkt, ich bin jetzt nicht das komplette Album bei der Sache. Also ich zone auch manchmal so ein bisschen out, aber weil es auch einfach, es ist auch sehr vibey-Mucke. Und ich habe es ja auf dem Primavera gesehen und bin halt so geflasht von diesem Auftritt gewesen und habe jetzt auch beim Hören gemerkt, dass sie auch wirklich fast das komplette neue Album schon vor Release gespielt haben, weil ich war so, ach stimmt, den haben die auch gespielt, geil. Ja, den, stimmt, der war auch geil. Und deswegen bin ich, also ich, mein Highlight ist immer noch Catch These Fists, muss ich sagen. Weil
ja,
das,
starker Song.
Und das gibt mir auch so viel, also ich habe ja vor, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Jahre das schon wieder her ist, aber so die ruhigen Songs, sage ich mal, geben mir so total so Stella Donnelly-Vibes, die ich ja geliebt habe mit ihrem Beware of the Dogs, glaube ich, Album vor ein paar Jahren. Und die rotzigen, nach vorne hart gehenden Momente sind aber auch ein komplett anderer, also komplett anderes Bedürfnis, was da befriedigt wird, aber halt innerhalb des gleichen Vibes. Es ist jetzt kein musikalisch total ausbrechendes Album in verschiedene Richtungen. Aber trotzdem sind die Modi total anders. Und das finde ich mega, halt so von den verliebten Songs bis zu den zu Recht wütenden Songs. Das liebe ich total daran. Und wie du auch gesagt hast, ich bin auch dann jetzt im Zuge des Albums nochmal in so Early Performances rein, auch eh vor dem Rebranding und Restyling und so. Und jetzt halt zum Glastonbury dieses Jahr und ich war so insane. Also nicht, dass es schon immer nicht eine geile Show war und auch so dieses mit dem Scream und so. Also die haben ja auch einfach geile Moves, die sie so machen. Fand das auch verrückt zu sehen, wie so die Performance komplett crazy geht. Ja.
Sehr komplett. Ich habe Jack Boys 2 gehört, um jetzt mal ein negativeres Thema zu machen. Ja, weil Jack Boys 1 war doch iconic. Oder? Bist du da nie reingekommen? Iconic? Ich fand schon, Jack Boys 1 war für mich so eine Idee, auch mit dem Cover und dieses ganze Gefühl, das war so das Komischste, was an EP geht. Also so eine Zusammenstellung aus Leuten, die gerade total trendy waren, auch dieser random Rosalia-Part.
Ja, der ist geil.
Da waren so Momente drauf, wo man dachte, das ist irgendwie nicht zwingend notwendig, aber das existiert jetzt hier und das war eine geile EP. Und das hat auch für mich Don Toliver halt damals relativ groß gemacht, weil davor war No Idea draußen und noch ein bisschen was, aber das war so die erste EP, halt auch durch Travis und so, es war ja ein smarter Marketing-Move, um den Mann so ein bisschen nach vorne zu bringen. Und ich finde die Entwicklung ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, bei Jack Boys 2, einer ist geblieben, der hat noch Spaß dran, Don Toliver, und der Rest rotzt da irgendeinen Kack hin, also gerade Travis, es ist unfassbar. Mhm. Ich verstehe dieses Ganze, also das Marketing zu dem ganzen Ding war ja auch quasi nicht vorhanden, ich habe sonst gar nichts mitbekommen, es war irgendwann einfach da, ich weiß nicht, ist es vielleicht manchmal wirklich so ein, man muss noch ein Album releasen für irgendwelche Steuervorteile oder Nachteile? Gibt es so Geschichten? Bei Filmen ist das ja manchmal so, dass man Filme released, weil den jetzt nicht so, oder Filme auch manchmal nicht released, um da die Steuer dann quasi anders abgesetzt zu bekommen. Mhm. Aber wenn es sowas gibt, würde mich das jetzt hier nicht wundern, weil das ist ein Quatschprojekt. Mhm. Da ist so viel drauf. Also diese erste EP, das waren ja nur so 6-7 Songs. Mhm. Und die waren alle, also jeder Song war völlig unterschiedlich. Es hatte immer so eine, ging in eine andere Richtung. Aber das Thema Jack Boys war da ja schon immer sehr präsent. Aber hier habe ich das Gefühl, diese Songs wurden einfach gesammelt über die Jahre, mhm. so als Leftovers. Und dann hieß es vielleicht nochmal, ach komm, dann Tolliver, geh nochmal drüber. Hm. Hör da, mach da noch mal ein paar, noch mal eine Hook oder so. Ganz wild. Also wirklich ganz wild. Ich habe keinen einzigen Song, den ich irgendwie verteidigen würde. Das Stark. Ist alles so eine Grütze. Und klar, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, wenn ich mag generell den Vibe von Travis und ich mag, dass die dann zusammenkommen und da sind ja auch Glorilla ist drauf und so. Das ist ja auch alles Kodak Black, natürlich, klar. Hm. Ist alles fein, aber ich finde, das ist wirklich so schlecht und so lieblos gemacht einfach. Und auch diese ganze Ästhetik von, da war ja damals dieses, also es war wirklich so eine Mischung aus Albumcover posieren und gleichzeitig aber auch so eine Momentaufnahme von so, da sind Leute irgendwie mit diesen Masken in den Autos und es ist alles so grünlich, limettig, fast schon die Brad-Farben eigentlich. Und jetzt haben wir so ein graues, schwarzes Cover. Jack Boys-Summer, ja, wissen wir doch alle noch. Und dann jetzt hier springt einer so über einen Zaun, irgendwelche Hunde rennen hinterher, das kann man gerade noch so deuten. Und das ist auch gar nicht so, ist kein schlechtes Cover, aber es hat halt irgendwie nichts mehr mit diesem ersten zu tun und ich dachte, dass man da vielleicht sich auf eine Ästhetik einigt, aber hat man offensichtlich sowohl im Sound als auch im Cover nicht. Das ist einfach irgendein dahingerotztes Travis Scott Leftover Projekt und das checke ich nicht so ganz, weil das haben meiner Ansicht nach die Jackboys nicht verdient.
Ich habe vielleicht eine Antwort auf deine Frage, die zumindest im Netz als Theorie kursiert und da knüpfe ich die perfekte Brücke zu meinem nächsten Album.
Das ist nämlich nicht vorbereitet.
Gibt es ja den, natürlich nicht, den leicht köchelnden Beef, den ich ja im letzten Vorgespräch thematisiert habe mit Pusha T. Und es gibt die Theorie, dass halt quasi öffentlicher mitbekommen wurde, dass der Pushmeister da ein paar Disses raushaut an den Travmeister und dass deswegen einfach, um das Release zu kapern, quasi Jack Boys gedroppt wurde, Jack Boys 2, um quasi das Clips-Album an den Bug zu pissen, was ja nun wirklich gar nicht funktioniert hat. Deswegen, ich glaube, das kam auch so halt 2 Tage nach dem Clips-Album kam Jack Boys 2.
Ah, das ist spannend. Das finde ich lustig.
Und wenn das der Plan war, ist es auf jeden Fall nicht aufgegangen und ich finde es richtig geil und das ist halt, dass so diese alten rappenden Männer, Pusha T und Malice, die beiden Brüder, wieder zurück als Iconic Duo sind und gerade so einen kleinen zweiten Frühling erleben. Also, dass die wirklich, der Hype ist relativ groß, die Streaming-Zahlen sind auch gut, die Touren sind wieder echt Negativ-Kampagnen, die ich so bei Insta gesehen habe, verkaufen überhaupt Tickets, sehen gut verkauft aus und so. Haben so Earth Gang, glaube ich, als Pre-Act oder so. Also da kommt vieles Geiles zusammen. Und vor allem ist das Album auch geil. Let God Sort 'Em Out. Executive Produced von Pharrell, der wirklich in gegangen ist auf dem Scheiß. Und von vorn bis hinten, ich check, um wieder unseren Kollegen Fantano ranzuholen, ich check die 10 von 10 nicht ganz. Es ist für mich kein perfektes Album, was das angeht. Aber für Rap-Konnoisseure ist es auf jeden Fall eins der Alben des Jahres. Es fängt direkt super hart an mit The Birds Don't Sing und Lord knows, ich bin kein riesen John Legend Fan, aber auf diesem Song verarbeiten Pusha und Malice, die ja Brüder sind, wie gesagt, die Abschiede von ihren Eltern, die innerhalb von wenigen Monaten verstorben sind und beide rekapitulieren quasi das letzte Gespräch, was sie jeweils mit ihrem Vater und ihrer Mutter hatten. Und das geht so hart in die Farbe. Und wenn dann diese geile John Legend Hook noch mit so einem Chor reinkommt und The Birds Don't Sing, they screech in pain. Und da sind so krasse, trotzdem halt so rappige Wortspiele und sowas drauf. Und es ist so emotional packend, dass ich so war, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Also es war, ich konnte dem nicht ausweichen. Also ich habe das so angemacht, das Album, weil ich so dachte, okay, jetzt gibt's hier geile Bars, jetzt gibt's hier geile Cocaine-Anspielung von diesem 48-jährigen Mann und vielleicht ein paar geile Beats von Pharrell. Und das hat mich so instant umgehauen. Und ich kann wirklich, also wer da emotional ready für ist, hört das direkt vom ersten Song an, weil das einer der Rap-Songs des Jahres mit so viel Schmerz drin und irgendwie so I Love My Sons, What's Your iPhone Lock Code und irgendwie so von, wie man so, also dass Mel ist, glaube ich, auch beide Eltern quasi, also ich weiß nicht, ob gefunden hat, aber quasi so diese unmittelbaren, um dieses unmittelbar sich dem Schmerz aussetzen, in diese Erinnerung nochmal reinzugehen, Erinnerung, die man mit den Eltern hat, auch so quasi so, die lieben uns so sehr und wir haben so viel Scheiße gebaut und Drogen verkauft und jetzt stell dir vor, wie man sich dann als Elternteil fühlt und dann verliert man die und das ist, da ist so viel los von diesen vermeintlich coolen oder auf cool machenden alten Drug-Rappern, ist das so ein krasses emotionales Eingeständnis. Und dann kommen danach aber auf diesem Album wirklich so viele Bars und geile Beats von Pharrell, unfassbar gute Features direkt auf dem nächsten Song, Chains and Whips ist Kendrick drauf. Dann hast du das Tyler-Feature auf POV, was für mich auch einer der Rap-Songs des Jahres ist, von Beat, von wie die Hook gesetzt ist und Tyler, der einfach einen seiner besten Parts abliefert. Also ich finde, der Tyler-Part von POV wischt auch die Don't Tap the Glass Parts auf, wo ja auch die nächste Beef-Anekdote angedeutet wird von jemand, ein alter Kumpel, mit dem er ein Feature hatte, der ihn verklagt hat, wo es jetzt online Diskussionen gibt, disst er Playboi Carti, disst er Frank, weil sie sich auf Insta auch entfolgt sind. Finde ich ein bisschen weit hergeholt, weil ich weiß nicht, warum Frank Ocean jetzt aus dem Nichts und aus dem quasi Ruhestand Tyler wegen eines alten Features verklagen sollte. Und bei Playboi Carti gibt's ja quasi den Song auf der Chromacopia Vinyl, der dann nicht auf der Streaming-Version drauf ist. Deswegen ergibt alles Sinn. Aber halt Tyler in his prime mit seinen beiden Legenden-Vorbildern, also der hat ja 10.000 Mal an verschiedenen Stellen gesagt, wie sehr er Clips liebt und sich ein Comeback wünscht. Und ihn da so in seiner Full-Form zu hören, crazy. Also ich finde es wirklich, es gibt keinen Skip auf dem Album. Es sind auch 13 Songs und die sind alle jeweils so lang und so kurz, wie sie sein müssen. Es gibt so ein, zwei nervige Loops, muss ich auch sagen. Und die Songs gehen dann aber auch so unter 2 Minuten. Also es ist irgendwie ein geiles Gespür dafür da. Wenn ich eine Sache kritisieren müsste, ist es, dass mir manchmal die Pharrell-Vocals nicht gefallen. Also der hat auch so hier und da ein paar Hooks. Ein paar davon sind wirklich geil. Aber ein paar sind auch so ein bisschen so, was will er denn jetzt hier? Also es war so ein chilliger, organischer Vibe und dann kommen so Pharrell-Autotune-Hooks rein. Manchmal knirscht das für mich ein bisschen, deswegen keine 10 von 10, aber auf jeden Fall eins der besten Rap-Alben des Jahres und auch immer noch Wortspiele und Bilder mit Kokain, die Pusha T in seinem, weiß ich nicht, 20. Jahr als Rapper macht, die ich noch nie gehört habe und wo ich immer noch bin, Mann, der Mann weiß, wie man schreibt. Plus halt, wie gesagt, diese emotionale Komponente, also ich bin sehr geflasht davon.
Klingt sehr geil, habe ich leider noch nicht gehört, aber ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich habe in Jack Boys 2 fast.
Sinnvoll. Ja, also mindestens den ersten, den mit Kendrick und den mit Tyler. Ich glaube, die müsste man als Rap-Fans gehört haben.
Ich mag ja generell ganz gerne seine Mucke eigentlich. Also zumindest so zum einmal durchhören. Das ist jetzt nichts, was ich dann so dauerhaft, wo ich dauerhaft drin bin, aber so ein bisschen Pusha T ballern geht eigentlich immer.
Ja.
Ich habe auch das Lord-Album nachgehört, weil ich so ein bisschen nach, ich habe mich gefragt, so was. Also eigentlich hat Charlie XCX uns gefragt, was wird der nächste Sommer? Und dann gab es ja den Turnstile Summer. Dann dachte ich so, ja, maybe das. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen, ich glaube, es ist am Ende jetzt mein Wet Leg Summer geworden. Aber Lord Album auch gut. Nur ich habe da so ein bisschen das Gefühl bei ihr, und da kann sie auch gar nichts für, dass, also dadurch, dass Charlie XCX so ein bisschen den Staffelstab jetzt weitergegeben hat, ist so die Erwartungshaltung sehr hoch. Und auch so, was das ganze Konzept angeht. Und ich finde, bei Lord ist es halt musikalisch ziemlich gut und ich mag auch, wie sie erzählt und ich finde auch dieses ganze, also die ganze Erzählung auf dem Album eigentlich sehr passend zu ihr auch und die Art und Weise, wie sie emotional singt, passt sehr gut zu den Themen. Aber es ist jetzt halt nicht dieses iconic, ich bin eine Brat und das ist meine Performance-Ding. Das ist, dazu reicht es halt nicht, was aber auch gar nicht muss und was ja auch eigentlich auch nicht zu Lord passt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es so, wurde so ein bisschen durch dieses ganze Charlie XCX hört auf mit ihrem Abschnitt der Musikkarriere quasi und gibt das weiter. Und Lord ist natürlich dann irgendwie so die logische Nächste, weil ja auch die Verbindung da ist. dazu reicht es jetzt nicht, aber ich glaube, das wollte das Album auch nie sein und es wurde maximal so ein bisschen reingedacht von außen. Mhm. Ja, finde ich ein gutes Album, ist jetzt halt nicht so mega prägend, aber ist für Lord auch, also mit dem konnte ich mehr anfangen als mit so manch anderem Lord-Album. Wobei ich immer noch das mit Royals drauf und dem Tennis Court, das ist halt immer noch alles, das ist schon krass gewesen damals.
Iconic.
Ja, das hat so ein bisschen dieses, bei Lana Del Rey habe ich das halt auch, dass ich alles mega geil finde, was die macht, aber es gab halt mal dieses eine Album, wo man sich drauf einigen konnte, die ist irgendwie krass und besonders und das war bei Lord halt auch ganz am Anfang und bei Lana Del Rey auch ziemlich nah am Anfang und dann vergleicht man alles immer so insgeheim so ein bisschen damit, aber das habe ich auch gehört und vielleicht noch mein Sommersong des Jahres, Get Down Services mit Doc Dribble, ist irgendwie antreibend wie Sau. Und habe ich ja auch in der Maifeld Derby Folge besprochen. Und ich merke einfach, dass wenn ich den in eine Playlist packe, kommen Leute, die mit nichts mit dieser Musikrichtung per se anfangen können und sagen, was ist das für ein Song? Der ist ja krass. Ja. Und der ist ja noch gar nicht so groß. Und also mehr, diverse Menschen kamen an und haben sich, haben gefragt, Leute, was ist das? Was hören wir da?
Was ist denn hier?
Ja. Was ist denn dieses, was ist denn Dog Dribble? Wer ist denn Get Down Services?
Was davon ist der Artistname und was der Song?
Ja. Get Down Services ist die Band oder die zwei Atzen und Doc Dribble ist der wunderbare Song. Aber beides würde funktionieren, du hast vollkommen recht. Genau, und ich habe Glastonbury Festival so ein bisschen verfolgt und dann gibt es so, dass ich auch, also eigentlich finde ich die Idee so absurd, aber das ist ja oft in so Musiksendungen. Es gibt ein, also es gibt die Übertragung der einzelnen Bühnen und es gibt ein Studio, in denen Live-Musiker auftreten. Wir sind doch schon auf dem Musikfestival. Also ich wusste doch, wieso buche ich denn Musik für Musikfestival auf einer Bühne bei der Übertragung? Ergibt eigentlich keinen Sinn, eigentlich. Aber da haben die beiden auch performt. Und es ist natürlich nur so eine kleine YouTube-Bubble von so 60.000 Menschen, die das gesehen haben. Aber ganz viele mit so, boah, ich habe das noch nie vorher gehört, das ist ja mega krass, was ist das für eine Band? Und das Geile ist, dass da verkackt der eine den kompletten Einstieg. Also wirklich so, der muss halt ein Wort rauspiepen und danach ist er völlig lost. So. Und dann sieht man so, wie der so 30 Sekunden auf diesem Beat so leidet, weil er nicht mehr hinterherkommt. Der andere fängt es so ein bisschen auf. Und dann sind die beide wieder drin nach 30 Sekunden und schaukeln sich so gegenseitig hoch. Und dieser Song ist ja auch so ein, ich nicke so lange mit dem Kopf, bis er abfällt. Eigentlich so vom Gefühl her. Und das kommt so geil. Und das war halt nicht geplant, dass er offensichtlich die Lyrics vergisst in dem Moment, weil wahrscheinlich dem größten Auftritt dieser Band bisher, kommt dadurch noch besser eigentlich an im Endeffekt und war so ein richtig schöner Live-Fernsehmoment und da habe ich dann mal gedacht, boah, die haben wirklich Potenzial, die werden mal noch größer als sie jetzt, also sie sind noch nicht klein, die sind ja schon über 1 Million Streams pro Monat, aber wie geil, ja, habe ich sehr lieb gewonnen und hat meinen Sommer auch ein bisschen mitgeprägt.
Geil, ich nehm die Brücke auf von Live-Moment, weil du hast beim letzten Mal beim Vorgespräch gecapped, denn ich war noch auf einem Festival, nämlich auf einem Eintagesfestival, und zwar auf dem wundervollen Spektrum-Festival in Hamburg, das ich die Jahre über so als Rap-Fan immer mal wieder so gesehen habe und war so, die haben immer ein geiles Line-Up, Eintagesfestival auch nett, da so quasi einen kleinen Teil des Dockville-Festival-Geländes so an so einem alten Industrie, Schleusen, Hafen in Hamburg und so. Geil, warum macht man das eigentlich nicht? Und deswegen bin ich ja dieses Jahr hin mit einem Knaller-Line-Up für einen Tag mit Bangerfabrik, Babyjoy, OG Kimo, Absilon, Louvre 47 und Ildiko unter anderem. Ein paar andere, Zacke Valley zum Beispiel, wo ich aber natürlich nur kurz war, weil das eine super uninspirierte Performance gesehen habe. Aber um das als Hook zu nutzen, ich habe einen, der, wenn der rauskommt, Songs des Jahres gesehen. Von wem sage ich noch nicht? Nein, von Absilon. Ja. Den ich das erste Mal live gesehen habe. Das hat, was sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie ergeben hat bis hier. Und wir sind ja Fans. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich war halt dann letztes Jahr, weil dieses Album so omnipräsent war und die Songs und die Videos und wir haben ja auch drüber geredet, was halt Momente von ihm und so bedeutet und gegeben haben, aber er war so überall, dass ich ein bisschen Absilon-Übersättigung hatte, natürlich ohne zu diskreditieren, was da künstlerisch krasses passiert ist über einen so langen Zeitraum und für so eine krasse Entwicklung auch. Und trotzdem war es jetzt der perfekte Timeslot, um den das erste Mal live zu sehen, weil ich so ein bisschen, wir hatten unsere kurze Abwesenheit und jetzt hat es mich so krass wieder in den Absilon reingeschoben, weil das wirklich, und das ist jetzt Old News für alle, die den schon mal gesehen haben, so ein geiler Performer ist. Ich find's erstmal geil, wie er quasi nur mit seinem Bruder Arman auf der Bühne steht. Keine Backup-Spuren, nichts. Sein Bruder backt ihn quasi ab, nur 2 turntables and 2 mics, Mann, wie es sein sollte. Nein, und dann aber auch diese geile Mischung aus so Bangern wie Lauf weg, und der hat auch Jigos gespielt mit Ramsey, der mit Kimo da war.
Charisma.
Der dann rausgerannt kam, die Charisma-Zeile wurde gedroppt. Das ist
krass, ja.
Und so absolute Turn-Up-Momente. Dann, und da haben wir es wieder wie bei dem Clips-Album, hat er als letzten Song Baba gespielt, also pianomäßig am Klavier, und da hat es mich wirklich unmittelbar erwischt. Es war nicht so, ah, wenn ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren und gehen lassen würde, würde ich jetzt hier einen krassen emotionalen Moment mal haben, sondern es kam so, obwohl wir mannigfaltig über diesen Song geredet haben, wusch, kam der in mein Gesicht rein, und ich war so, ich habe da geheult, und es war wirklich so ein schönes, gemeinsames, reinigendes Erlebnis auch irgendwie. Und aber ein Song, er hat einen unreleaseden Song gespielt, und Leute, schnallt euch an, wenn der rauskommt. Es ist auch wieder so Balladen-Storyteller-mäßig.
Ja.
Und hast du schon was gesehen?
Ich habe einen TikTok gesehen, glaube ich. Da ging schon was ein bisschen viral.
Diese sozialen Medien.
Ja, sie sind schon wieder auf dem neuesten Stand. Also ja. Klang für mich auch nach, da geht was.
Ja, und zwar, wo es quasi der Aufhänger ist, er hat 2006 Geburtstag während der WM oder kurz vor der WM, die Welt zu Gast bei Freunden, Euphorie, und dann quasi, wie es halt als Migra-Familie parallel halt Morde an migrantischen Personen gibt und das quasi so, dass den Vater und sie auch als junge Kinder beeinflusst und so das Radio leiser gedreht wird und die Autoscheibe hochgekurbelt wird und quasi so einfach so ein unwohles Gefühl, was dann halt Morde sind, die im Nachhinein dem NSU zugeschrieben wurden, und dann quasi einen Zeitsprung in 2024 oder 25, wie er auch wieder eine Festivalshow spielt, auch an seinem Geburtstag genau, und quasi eine junge Frau zu ihm kommt und ihm sagt, wie viel ihm die Musik bedeutet, auch für ihre Community und was er damit alles zurückgibt und wie krass das ist, und sie so einen schönen Moment haben, und wie er dann schildert, wie so ihre Gesichtszüge plötzlich traurig werden und sie traurig und emotional wird und ihm quasi erzählt, dass sie die Tochter eines der NSU-Opfer ist und quasi diesen Moment und diese Unterhaltung teilen, genau wieder an diesem Tag, weiß ich nicht, 18 Jahre später. Und das war so krass. Also das war auch nicht, es gab halt, komme ich gleich noch zu, Faktoren auf dem Festival, die es soundmäßig suboptimal gemacht haben und auch eigentlich bei allen tausenden anderen Artists so emotionale Momente unmöglich gemacht hätten. Aber er ist wirklich so von der Präsenz, auch von der Vocal-Präsenz und von wie krass er sich ausdrücken kann auf der Bühne, war das so überwältigend. Und da habe ich wirklich auch Tränen vergossen, war wirklich so, Leute, also wirklich ein generational Talent. Also im Worte finden, im Wissen, wie man es produziert und darstellt, das war krass.
Das klingt sehr, sehr krass, und ich finde es auch, also bei den TikToks hat man, glaube ich, immer nur so eine Strophe oder so mitbekommen, also diesen übergreifenden Aspekt habe ich jetzt zumindest noch nicht mitbekommen auf den kurzen Ausschnitten, aber trotzdem, da war die Atmo auch schon so, dass ich dachte, boah, da ist was zu erzählen, ja. Und man spürt das auch, und das ist ja einfach immer ein sehr, sehr schöner Moment, und das ist ja auch das, was wir von Absilon kennen, neben den ganzen härteren Sachen, die dann auch einfach mal nach vorne gehen.
Ja.
Aber über diese Mischung haben wir ja schon mal gesprochen.
Ja.
Und das ist wirklich sehr, sehr toll.
Und aber generell, wie gesagt, geiles Gelände, aber es ist natürlich auch Hamburg. Und es ist natürlich auch generell der regnerischste Sommer seit, weiß ich nicht, Jesu Geburt. Und das ist schon einige Jahre her.
Da ist was dran,
sagen,
ja.
Ich könnte auch sagen, wie viel genau, aber ich sag nicht.
Keiner weiß.
Und das Problem war halt, dass es wirklich die Tage davor geregnet hat wie Sau. An dem Tag selber noch nicht, als wir hingegangen sind zum Gelände, und da war es auch so 24, 25 Grad, übelst heiß, und also, oh mein Gott. Und das Gelände war aber noch übelst matschig, also schon 15 Uhr, erster Act, Bangerfabrik, sind wir schon, hatten die auf diesen riesen Matschflächen vor der, es gibt quasi eine große Stage und eine kleine Stage, die abwechselnd bespielt werden, was halt geil ist, weil du potenziell jeden Act sehen kannst. Und ich finde es auch geil, dass es halt eigentlich kleineres Festival, kleineres Gelände, nur einen Tag und trotzdem eine große Mainstage hat. Das finde ich geiles Konzept. Mhm. Und da hatten die quasi vor der Mainstage so ein paar so Platten ausgelegt, vorne so im ersten Wellenbrecher und halt für so Pfade einfach so übers Gelände. Und selbst die sind schon während Bängerfabrik so hochgequollen und das so Wasser und Matsch am Rand drüber gelaufen ist und man musste sich quasi schon 15 Uhr, ohne dass es an dem Tag geregnet hatte, vor dem Matsch retten und dann hat es quasi den Rest des Tages nahezu durchgeregnet, also gerade so Baby Joyce hat komplett geregnet, also es war also auch so strömender Regen für so eine Stunde oder so, zwischendurch dann wieder 26, 27 Grad gefühlt und dann wieder Regen für eine Stunde, das war eine riesen Matschschlacht, was auch dazu geführt hat, dass quasi der erste Wellenbrecher voll war, dann der zweite so am Anfang befüllt, wo halt noch diese Platten sind und dann dazwischen 10, 20 Meter unbegehbarer Matsch und dann kamen wieder die restlichen Teile des Publikums. Das sah von hinten total merkwürdig aus, weil man auch so dachte, es muss doch von vorne total leer aussehen als Artist. Das so ein bisschen zu den Randbedingungen, aber trotzdem, Bängerfabrik hatten halt noch geiles Wetter, haben absolut abgeliefert. Und das war auch so das erste Mal vielleicht überhaupt, dass ich so erste Reihe bei einem Konzert stand und wir uns dann wirklich so nach hinten verpissen mussten, einfach weil der Bass so hart geknallt hat. Aber das war geile Performance, so feiert die ja eh auch Single-Empfehlung mittendrin, dass diese zur Bank lachen Single, finde ich auch wieder Killer. Also die machen so, die gehen Crash Out auf Ernst, die gehen Stupid auf zur Bank lachen, die machen alles. Bängerfabrik einfach one of the acts to have a eye on sowieso. Baby Joy, auch tolles Set gemacht, also von so sommerliche, oh Leute, es tut mir total leid, dass es regnet, aber toll, dass ihr hier seid und wir dancen jetzt ein bisschen auf der Bühne bis zu, und das sind halt auch wieder so herzzerreißende Momente, wo sie halt mit ihrem verstorbenen Bruder harmonisiert, auf Vocal-Ebene und Gott, so, und man steht daneben und denkt sich, so wie krass ist diese Frau, aber auch wie traurig ist das alles. Bis zu Louvre 47, der für mich eine der besten Live-Performance an dem Tag abgeliefert hat. Ich höre diesen Mann so gut wie gar nicht. Also so den Song mit Dizzy so ein paar Mal gehört oder auch den Song mit Upsilon so. Mhm. Aber sonst in My Normal Day höre ich jetzt nicht Louvre 47. Aber der war so geil live und so sympathisch. Ich werde jetzt ein bisschen mehr Louvre hören, weil der auch geil diese ganz viel so Südstaaten-Rap-Vibes einfach hat und die Beats auch geil gehittet haben und der da so entspannt über die Bühne läuft und so Leute, die so alle mit Schirm im kompletten ersten Wellenbrecher. Und am Ende gibt's trotzdem noch einen Moshpit beim letzten Song, so. Fand ich geil. Und er hat auch den Song Sonne und Beton Song gespielt.
Ah, ja.
Und das
ja.
war einer der wenigen, wo es dann mal aufgeklärt ist und aufgehört hat zu regnen.
Ah.
Das fand ich geil. Das waren einfach schön. So nice Momente.
Sehr schön.
Und dann riesen, quasi kleiner Favorit auf der kleinen Bühne, Ildiko, Rapperin aus Stuttgart oder zumindest wohnt sie in Stuttgart. Und auf die allerpositivste Weise, sage ich das, so bringt so geile, so Studentenrap, ich weiß, das ist so ein blödes Label, was jetzt auch ein paar Jahre tot ist, aber so geile Fat Honey Yo Picasso Vibes zurück, so ein bisschen.
Ah ja.
Und ist so, der Dexter folgt ihr auch, habe ich bei Insta gesehen und so. Und die hat halt so ein paar, die ist super witzig. Also das ist eine der witzigsten Personen, die da an dem Tag auf dem Gelände waren. Und hat halt so witzige Songs, hat so alberne Songs, hat aber auch so diese ernsten, ich glaube der größte, ich sag jetzt mal Hit, dieser Guck mich nicht an, wo es so um als Frau in der Öffentlichkeit unterwegs sein und von Männern sich bedroht, beobachtet, belästigt fühlen und belästigt werden, den sie mit einer geilen Wut performt. Und aber auch so, sie hat auch so einen Charakter, der auch einfach nur Charakter heißt, wo sie kurz von der Bühne geht und dann wieder auf die Bühne kommt und dann so mit Kopfstimme so ironische, autotunige Rap-Banger performt. Die ganze Zeit in so Kopfstimme. Und es ist absolut dämlich und albern, aber es war hilarious. Okay. Hilarious.
Und klingt interessant.
Dann hat sie auch mit ihrem Producer und DJ Yannick, glaube ich, der Klar. auch so sympathisch, mausiger Typ einfach war. Da haben wir das Thema wieder von geile DJ-Backup-Männers. Der kam dann noch mit Gitarre auf die Bühne und dann haben die so einen ironischen Country-Song gespielt. wo so driving in my truck, on my way to fuck und so, so ein, immer wieder die gleichen drei Zeilen. Es war hilarious. Und die spielt auch zum Beispiel auf dem Kiezkultur dieses Jahr, was, wenn das zeitlich hinhaut, ich auch sehen werde. Und da freue ich mich total drauf. Und Riesenempfehlung. Das ist einfach eine total sympathische, aber so transparent, socially awkward Person auf so einer Bühne zu sehen, die geil performt. Also jetzt nicht stimmlich war das 10 von 10, aber trotzdem ist sie mittendrin dann so, ja, und jetzt gehe ich quasi kurz von der Bühne und dann komme ich als dieser Side-Character wieder. Und das ist so ein bisschen theatresk, aber halt ja, geil. Und das ist auch noch eine, quasi die Überraschung für mich des Tages. Und ja, OG Kimo Show, müssen wir nicht drüber reden. Geiler Rapper mit Funkvater Frank zusammen, geil stupid gehen, Ramsey kommt raus, rennt wie ein Bekloppter über die Bühne, Rambock wurde gespielt.
Oh.
Alles geil so, aber ich weiß jetzt, ich glaube, Kimo live erleben ist jetzt, glaube ich, für mich so ein bisschen durch. Also bis halt.
Hast du ja auch schon oft, ne?
Ja, bis halt irgendwie was Neues, Krasses kommt oder so. Aber es war halt wieder sympathisch und Funkvater Frank einfach der überdrehteste, witzigste Sidekick, den man sich vorstellen kann. Also der war so, wir waren OG Kimo, ich bin Funkvater Frank, ihr wart Hamburg. Und hat irgendwie so, jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdet ihr das Wetter hier bewerten? Und einfach so witzige Ansprachen. Und deswegen geiles, also jetzt selbst mit Regen und unoptimalen Voraussetzungen und Sachen. Und am gleichen Tag war quasi drüben noch der Vogelball, was so eine, da haben auch Domitianer und Ebbo gespielt, aber was mehr so eine ravige Veranstaltung ist. Und da haben dann halt so die Beats von rüber geballert, das ein bisschen scheiße war. Und Sound war auch nicht immer optimal und matschig und so, aber trotzdem Line-Up, mega geil, wenn der jetzt noch so ein Jace oder so ein paar local geile Hamburger AtzInnen gespielt hätten. Ja, geiles Festival, kann ich empfehlen. Und auch jetzt nicht halt teuer für so ein Eintagesfestival.
Ja, ich finde mal, so ein gutes Tagesfestival, das geht eigentlich immer klar. Das kann man mal machen, da muss man nicht so viel für planen. Da geht man einfach hin und chillt man sich abends wieder nach Hause oder ins Hotel. Ja. Das ist auch mal ganz angenehm. Also gerne auch mal kleiner denken als Festival.
Denken Sie
nicht
klein.
Immer 5 Tage. Genau, einfach mal klein und Jace buchen. Das sind die 2 Tipps, die ich mitgeben kann. 3 EPs gehört, die ich jetzt schnell in einem zusammenfassenden Roundup besprechen wollen würde.
Der EP-Boss.
Charlotte O.C., der EP-Boss. Na, so bossig sind die gar nicht alle. Ja. Seriously Love, Go Home, finde ich ein sehr schöner Titel. Ist halt so, was man, also poppig mit einer Prise noch mehr Kultur drin. Also mit so einer Prise von, ich mache hier nicht nur den Stunny-Pop, ich habe hier auch noch mal ein kleines Chor-Ding drin, ich habe hier noch mal ein bisschen von eine verspieltere Harmonie drin, hat mir sehr gut gefallen, ist aber schon, also ich habe diesen ersten Song der EP gehört, als erstes, bevor die EP draußen war, und dachte, wow, das ist krass. Und dann merkt man so von Song zu Song, ja, das nutzt sich so ein ganz kleines bisschen ab, finde ich aber eine sehr starke EP, also Charlotte O.C., Seriously Love, Go Home, ist wirklich ganz hörenswert, ist auch sehr schnelllebig, weil halt EP schnelllebig, weil beeil dich, wir werden erwachsen, ist ein Miles EP natürlich auch. Aber da habe ich, also da bin ich noch nicht so ganz entschlossen, muss ich sagen, ob ich das jetzt eine süße Idee finde, dass wir so ein paar 2000er Samples und irgendwelche FIFA Soundtracks irgendwie einbauen im Hintergrund und dann wird darüber gerappt. Ja. Weiß ich gar nicht so, ob das so mega geil ist.
Kacke.
Also es hat was. Okay, checke total. Also, aber ich habe es auch, weiß ich nicht. Ja, richtig kacke finde ich es nicht. Aber ich finde es auch nicht gut. Also ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal hören. Was mich so ein bisschen stört tatsächlich, und da bin ich wollte eigentlich was Positives sagen, aber nee, komm. Hier wird auch ein bisschen abgehatet. Diese Struktur von, auch ehrlich gesagt, jedes BHZ-Ding, was kommt. Wir machen, Einstieg ist irgendwie, ich bin verliebt auf Party. Dann irgendwann in der Mitte ein so Party-Party-Track, in der Hoffnung, dass das in eine Playlist kommt. Und am Ende natürlich der deep-talkige, Leute, reflektiert mal unsere Eltern.
Bin ich überhaupt zufrieden auf der Party?
Genau, bin ich zufrieden. Meine Brüder und Schwester, denen geht's gut. Aber geht's meinen Eltern auch gut? Ich sehe meine Mutti viel zu selten. So, ja. Also, das ist ja jetzt wirklich nicht das erste Mal, dass jemand auffällt, ach, ich habe auch Eltern. Finde ich nicht mehr so spannend. Natürlich, auch dieser Mann macht Party und hinterfragt sich irgendwann mal und eigentlich geht's uns gut, aber ja, am Ende doch nicht. Wir haben es bestimmt auch alles schon mal positiv erwähnt, ja. Und toll, dass es noch einen reflektierten Track gibt. Aber auch jetzt auf jeder BHZ-related EP einen Deep Talk-Track mit, denk doch mal darüber nach. Brauche ich auch
nicht. Ja, vielen Dank fürs bis hierhin Zuhören. Wenn ihr den Rest dieser tollen Vorgesprächsfolge hören wollt, könnt ihr das auf Patreon oder auf Steady hören, wenn ihr uns das supporten möchtet. Vielen Dank dafür.